Herzlich willkommen bei Zufrieden. Es prasseln jeden Tag unzählige Informationen auf uns ein. Wir müssen ständig erreichbar und in der Lage sein, unsere Aufmerksamkeit innerhalb einiger Millisekunden von einem Thema auf ein ganz anderes lenken zu können. Rastlosigkeit, Unruhe, immer mehr wollen. Das ist Teil unserer heutigen Identität geworden und das beunruhigt mich auf mehreren Ebenen. Einerseits, weil ich das gesamtgesellschaftlich und mit Blick auf das Umfeld, in dem unsere Kinder aufwachsen, für äußerst unmenschlich und ungesund halte. Andererseits, weil ich die Unruhe und permanente Rastlosigkeit selbst spüre. Jeden Tag. In dieser Podcast-Folge spreche ich darüber, was das mit mir macht und wie ich versuche, damit klarzukommen. Viel Spaß mit der Folge. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Zufrieden. Ich möchte heute wieder mal eine Real Talk-Folge machen und darüber sprechen, was mich gerade so vor Herausforderungen stellt. Ich habe sehr viele volle To-Do-Listen gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Gott sei Dank konnten sich davon einige Sachen jetzt die letzten paar Tage lösen und das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein gordischer Knoten, glaube ich, nennt man das, der dann so sich löst. Also ich habe viel mit offenen Projekten, Dingen zu tun, die ich noch machen und zu Ende bringen möchte und dem ganzen Mental Load, der da dran hängt. Und das hat mich alles dazu mal gebracht, überhaupt mal zu reflektieren, wie so das Tempo und diese Intensität in unserem heutigen Leben ist. Denn ich glaube, dass mir das zum Teil wirklich ziemlich zu schaffen macht und ich vielleicht auch nicht die Einzige bin, der das so geht. Als erstes möchte ich hier mal auf den Medienkonsum eingehen. Das ist etwas, was ich in dem Podcast natürlich auch schon öfters besprochen habe. Ich glaube, dass Social Media gerade jetzt in den letzten Jahren mit dem Aufkommen dieser ganzen Kurzvideos uns sozusagen verändert hat, auch nochmal im Hinblick auf, wie wir Zeit wahrnehmen und wie wir uns daran gewöhnt haben, in was für einer extrem kurzen Zeitspanne wir möglichst viele Informationen aufnehmen möchten. Und ich glaube, das ist einfach total abstrus und so weit weg von dem, was eigentlich das menschliche Gehirn so leisten können sollte. Ich sage damit nicht, dass das Gehirn das nicht leisten kann, aber ich glaube halt, dass das uns wirklich sehr schadet, wenn wir in einer gewissen Zeit viel zu viele Informationen aufnehmen und die dann einfach gar nicht mehr verarbeiten können. Was ich zum Beispiel erschreckend fand, ist, dass ich gehört habe von meiner Schwester, die ja Autorin ist, und eben ein Instagram-Account, weil ihr neues Buch bald erscheint oder ihr erstes Buch, mir erzählt hat, dass sie gemerkt hat beim Reels machen, dass die Reels besser laufen. Das hat sie quasi durch Zufall entdeckt, wenn man die Videosequenzen, also die einzelnen Videoteilchen, die in so einem Reel drin sind, extrem kurz macht und sie hat dann zum Teil auch Teile mit Text. Und wenn das so kurz angezeigt wird, dass man es gar nicht schafft, es in der Zeit zu lesen und dann halt wieder quasi das Reel sich von vorne angucken muss, gezwungen ist. Und diese Sachen laufen halt offenbar wegen dieses Doppelt-Anklickens besonders gut bei Instagram. Aber ich finde das irgendwie so eine ganz schlimme Entwicklung, dass man alles nur noch so anteasert und in Nanosekunden von Zeit, also einfach mit Informationen geflutet wird. Und das führt nämlich auf der anderen Seite natürlich dazu, dass unser Gehirn sich langweilt, wenn es nicht permanent mit einer Tonne Infos beschossen wird. Und das führt genau zu dem Phänomen, was wir jeden Tag zu jeder Zeit beobachten, wenn wir außer Haus gehen, dass nämlich irgendwie an jeder Ecke und in jeder freien Sekunde die Menschen Zeit an ihren Smartphones verbringen und es quasi gar nicht mehr aushalten, mal ein paar Minuten das nicht zu machen. Und Also ich beobachte das bei mir selber. Ich erzähle jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung. Denn mir geht das mitunter auch schon so, dass ich mir denke, ach, jetzt könnte ich ja kurz mal auf das Handy gucken oder. Und zum Teil, also ich habe manchmal sinnvolle Sachen, die ich da erledige. Sowas wie Banküberweisung oder die Einkaufsliste schreiben und so. Also wirklich, wo ich das Telefon halt als Werkzeug benutze. Aber ich ertappe mich auch in den Momenten, wo ich eigentlich nichts von diesen Dingen am Telefon zu tun habe, aber irgendwie einfach aus so einer Gewohnheit und vielleicht auch schon aus so einer Sucht heraus mir das Smartphone nehme und diese in Anführungszeichen Langeweile in meinem Gehirn damit killen möchte. Wobei das ja eigentlich genau die Zeit ist, die das Gehirn und vielleicht auch unsere Psyche, ich weiß es nicht, braucht, um überhaupt mal die ganzen Dinge, die den ganzen Tag lang im echten Leben passiert sind und dann auch die ganzen Informationen, die durch alle möglichen Medienkonsum auf uns eingeprasselt sind, mal zu verarbeiten und irgendwie zu verorten und Verknüpfungen zu schaffen. Also ich glaube, in diesem Tempo, so wie das ist und worauf das jetzt angelegt ist, das kann einfach überhaupt nicht gesund sein. Und ich habe da auch schon Meinungen gehört oder so Zukunftsprognosen, das sind jetzt an der Stelle natürlich Prognosen, aber ich kann damit was anfangen, sagen wir es so. Das ist auch wirklich eine ganz individuelle Meinung, das ist jetzt hier kein wissenschaftlicher Fakt, aber dass man vielleicht in ein paar Jahren oder zumindest Jahrzehnten das Handy oder das Smartphone und Social Media so sehen wird, wie wir jetzt mehrheitlich das Rauchen sehen, was ja früher halt jeder, also mit früher meine ich also wirklich vor mehreren Jahrzehnten, ich denke mal in den 60ern, 70ern und auch noch danach, da hat ja quasi jeder geraucht und ich glaube, damals war es auch schon so ansatzweise zumindest bekannt, dass das nicht wirklich gesund ist. Und wir wissen ja, wie es dann ausging und dass mittlerweile ja eben auch diese abscheulichen Bilder auf den Zigarettenpackungen sind und so weiter. Also dass das Ganze schon deutlich eingedämmt wurde. Und eben es wurde in dieser einen Dinge, auch in einem Reel, was ich tatsächlich gesehen habe, da darauf hingewiesen, dass das sozusagen diese Entwicklung eigentlich auch mit dem Smartphone passieren könnte, beziehungsweise vor allem mit Social-Media-Konsum, dass das eigentlich wir später sagen werden, sag mal, was haben wir da eigentlich für Mist gemacht? Was haben wir uns unsere seelische, mentale Gesundheit damit kaputt gemacht? Das ging vor allem darum, eben durch diese Informationsflut und das ganze Vergleichen und alles, was daran hängt. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht sogar darüber hinaus hat es auch eine körperliche Komponente, wenn man so an die ganze Strahlung und so denkt. Aber das ist jetzt wirklich eine reine Hypothese. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Aber irgendwie fühlt sich das nicht gesund an. Und man hat jetzt auch immer öfters auch Reels. Das ist so krass, dass das mittlerweile schon so eine Informationsquelle ist. Aber dadurch wurde ich schon darauf aufmerksam, auch wie schädlich so Bluetooth-Kopfhörer sind. Also diese kabellosen AirPods oder eben Kopfhörer. Indem da jeweils so ein Geigerzähler, also der Radioaktivität misst, neben die Dinger gehalten wurde. Und übrigens habe ich das auch schon mal gesehen, dass wenn das neben ein Handy gehalten wird oder neben einem Smartphone und dann sieht man halt zum Beispiel, wenn das im Flugmodus ist, geht es ganz runter. Aber sobald man zum Beispiel dann Bluetooth einschaltet oder WLAN, geht es auf einmal ganz hoch. Und ganz hoch geht es interessanterweise dann auch, wenn man das Handy am Strom am Laden hat. Also man sollte wirklich niemals ein Handy, was gerade lädt, zu nah an seinen Körper dran machen, weil das einfach krass radioaktives Zeug aussendet. Ich kann das jetzt wirklich gar nicht erklären, was da chemisch oder physikalisch passiert, aber das mit dem Geigerzähler hat mir auf jeden Fall zu denken gegeben. Hat unter anderem auch dazu geführt, dass wir zum Beispiel bei unseren Kindern die Bluetooth-Kopfhörer abgeschafft haben und jetzt nur noch kabelgebunden haben. Und ich selber nutze jetzt auch nur noch, oder fast nur noch meine kabelgebundenen. Aber ich meine, man hat ja auch ständig das Telefon irgendwie an sich, was halt immer irgendwie Bluetooth oder WLAN oder sonst was hat. Also ich habe schon auch den Eindruck, dass man darüber vielleicht jetzt eben auch in den nächsten Jahren bessere wissenschaftliche Erkenntnisse bekommen könnte, wie schädlich das vielleicht sogar auch gesundheitlich, also körperlich, nicht nur mental durch dieses Social Media und dieser ständige Informationsflut, sondern auch körperlich durch diese ständige Strahlung und dieses ganze Zeug. Aber man kann sich dem ja wirklich nicht entziehen. Also es wird ja dann auch gesagt, man soll zum Beispiel bei sich zu Hause das WLAN nachts ausschalten. Finde ich auch total Sinn, also macht für mich irgendwie schon Sinn. Aber wenn man jetzt in einem Wohnhaus wohnt mit mehreren Wohnungen, du kannst ja nicht deine ganzen Nachbarn kontrollieren, dass die alle nachts ihr WLAN ausmachen. Und so, irgendwer hat immer ein WLAN an. Und das ist so wie so, fühlt sich so wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein an. Irgendwie 20 Meter weiter ist dann irgendwie so ein Mobilfunkmast auf irgendeinem Haus drauf. Und also, ich glaube, dem kann man sich nicht wirklich entziehen. Und deswegen mache ich mir immer, einfach jetzt mache ich so ein bisschen die Vermeidetaktik, was das angeht. Ich mache mir dazu vielleicht einfach nicht zu viele Gedanken. Weil selbst wenn ich mir jetzt ein Smartphone abschaffe und nur noch im Mobilfunk einfach Telefon habe, ich kann mich dem ganzen anderen ja wirklich überhaupt nicht mehr entziehen. Also dem Passivrauchen sozusagen, dem Äquivalent zum Passivrauchen, was diese ganze Strahlung angeht. Aber wie gesagt, ich weiß auch wirklich nicht, also das mit dem Geigerzähler ist ja das eine, aber was es jetzt körperlich für Schäden verursacht, da bin ich jetzt noch gar nicht so gut informiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es so jetzt so mit dem reinen Bauchgefühl und Menschenverstand würde ich schon sagen, irgendwie kann das ja nicht stimmen. So wie man vielleicht an der Zigarette zieht und sagt, so ganz gesund fühlt sich das ja jetzt oder schmeckt das jetzt vielleicht nicht. Genau, aber das war jetzt mal nur so eine Randnotiz. Und bitte, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Vielleicht bin ich da auch total falsch, was das angeht. Ich hoffe es natürlich irgendwo auch heimlich. Genau. So, also ich muss sagen, jetzt auch nochmal zu dem Thema Medienkonsum, auch nochmal zum Thema Podcast. Das darf ich ja auch nochmal mein eigenes Medium hier kritisch hinterfragen. Und ich würde auch dazu raten, das habe ich jetzt auch bei mir selbst gemerkt, gerade in den letzten Wochen, wo ich irgendwie sehr, sehr viele verschiedenste Sachen im Kopf hatte und dann noch mal hier und mal da einen Podcast konsumiert habe zu verschiedenen Themen, zum Beispiel beim Wäscheaufhängen oder so, wo ich halt so für sowas Leerlauf hatte und ich mache das, ich höre ja eigentlich super gerne Podcasts, aber ich habe gemerkt, gerade in diesen Zeiten, wo ich so viel im Kopf hatte, dass das dann nochmal eine zusätzliche Belastung für mich war. Die Themen, und das sind dann unterschiedliche Themen. Das eine war mal ein Nachrichtenpodcast, das andere war dann eher mal so zum Thema Kinder großziehen. Und das alles muss man dann ja auch wieder verarbeiten. Und obwohl das inhaltlich super tolle, spannende Podcasts sind, hat mich das dann auch nochmal zusätzlich irgendwie in Anführungszeichen belastet. Weil Medienkonsum ist einfach auch Konsum. Das ist nichts, was nur so passiv einfach auf sich einströmen lässt, sondern das, was auf einen einströmt, muss ja auch irgendwo hingehen und die Informationen müssen sortiert werden im Gehirn und so weiter. Und also da möchte ich einfach nur sagen, auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, dass ihr diese Folge an der Stelle irgendwie abschaltet oder meinen Podcast seltener hört, mir geht es ja eher darum, einfach hier Achtsamkeit dafür hervorzurufen, dass man auch da für sich immer wieder reflektieren kann oder sollte oder darf, tut mir das jetzt noch gut oder nicht? Und wenn es dir jetzt in dem Moment nicht gut tut, dann mach den Podcast aus. Ich würde es natürlich, ich fände es sehr traurig, aber das ist einfach wichtig. Und ich glaube, darüber mache zum Beispiel auch ich mir viel zu wenig Gedanken, weil ich an sich Podcasts zum Beispiel sehr, sehr gerne höre und gerne mag. Medienkonsum geht ja quasi dann über in das Thema Kommunikationsmittel. Da habe ich mir hier auch einiges notiert. Ich glaube, diese ganzen Messenger-Dienste, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren oder so nutzen wir sicherlich jetzt seit über 10 Jahren. Das hat auch was mit uns gemacht. Das hat einfach die ganze Art unserer Kommunikation komplett verändert. In verschiedensten Dimensionen. Zum einen dass man halt sofort sieht, hat jemand diese Nachricht bekommen. Also ich rede jetzt nicht von SMS, das ist noch ein bisschen, damit hat das Ganze natürlich angefangen. Und ich kann mich noch früher daran erinnern, wie schlimm das immer war, wenn man eine SMS geschrieben hat irgendwie, bis dass man gewartet hat, wann antwortet die Person endlich. Und jetzt hat man halt in diesen Messenger-Diensten die Möglichkeit zu sehen, ob das es gesendet wurde, unter anderem halt auch, ob die Person es gelesen hat. Und selber zu wissen, dass die andere Person jetzt die Möglichkeit hat, die Information zu bekommen, ob ich es schon gelesen habe, beziehungsweise irgendwie aufgemacht habe. Das heißt natürlich nicht, ob ich es gelesen habe. Das setzt mich ja dann auch wieder voll unter Druck, antworten zu müssen. Und auch einfach dieses, dass jetzt alle Kommunikation immer über dieses Messaging oder über Messaging-Tools ablaufen und kaum noch irgendwie telefoniert wird, wo man direkt alles an Ort und Stelle klären kann. Und wenn aufgelegt ist, dann hat man erst wieder im wahrsten Sinne des Wortes mal seine Ruhe erstmal wieder, bis das nächste Telefonat ist. Und mit diesen Messaging-Diensten ist das irgendwie, dass man permanent in Kommunikation ist. Ich will das auch nicht nur verteufeln. Natürlich bietet das auch unfassbar viele Möglichkeiten. Aber man sollte sich das einfach bewusst machen, dass es auch diese negative Seite hat, dass man ständig irgendwie unterbewusst oder mit daran auch denkt und dafür Sorge trägt, irgendwie erreichbar zu sein und zum Teil dann auch ständig mit Medien dann von anderen Menschen irgendwie, also Fotos und gewissen Ankündigungen und so quasi bombardiert wird. Und das alles wäre natürlich jetzt mit dem klassischen Kommunikationsmittel einfach nur Telefon und SMS gar nicht in der Form so möglich gewesen. Aber gut, wir werden natürlich nie wieder in das Zeitalter zurückgehen, wo nur SMS und Anrufe waren, vermute ich zumindest mal. Aber trotzdem sollte man sich dem eben bewusst sein, was das mit einem macht. Und ich merke schon, dass das bei mir einfach dazu beiträgt, dass ich irgendwie, dass einfach so Kapazitäten von mir, von meiner Aufmerksamkeit dafür geschluckt werden. Und das finde ich jetzt nicht unbedingt gut, weil ich brauche die eigentlich für andere Sachen. Ich werde auch am Ende noch ein paar Sachen erzählen, die ich mache, um dem Ganzen hier entgegenzutreten oder um für mich so meinen Weg in diesen ganzen Herausforderungen zu finden. Ein anderer Punkt, der auch den, der so mit eben dieses Tempo des schneller, mehr natürlich sehr stark beeinflusst, ist einfach unser Konsumverhalten. Auch darüber habe ich ja in dem Podcast schon oft gesprochen. Das ist ja ein Kernthema auch von Minimalismus und damit auch dieses Podcasts. Und das, wie gesagt, es ist ja auf verschiedensten Ebenen unseres Lebens, ist immer dieses schneller, 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 mehr, mehr, mehr. Einerseits was Kommunikation und Medien angeht, andererseits eben auch auf der Konsumebene. Dieses I want it and I want it now. Das ist eigentlich etwas, was kleine Kinder, also kleine Kinder, nicht nur, ich will nicht sagen denken so, weil die fühlen so im Prinzip. Ja, wenn sie was wollen, wollen sie es jetzt. Und sie haben keine Möglichkeit, einfach im Gehirn keine Möglichkeit, das zu regulieren. Deswegen brauchen sie Koregulation. Und das ist eigentlich so ein typisches Verhalten, was man so kleinen Kindern oder Kindern jetzt, was einfach für die typisch und charakteristisch und völlig normal ist. Aber man muss sich mal bewusst machen, dass wir als Erwachsene permanent genauso handeln. I want it and I want it now. Wir brauchen noch, keine Ahnung, diese Steckdose oder jenen Lautsprecher oder dieses Kleidungsstück und diese Schuhe und diese Tasche und weiß ich nicht, also alles, ja, alles. Und ach ja, okay, das brauche ich, zack, ich brauche es jetzt. Und ich will, und jetzt, zack, Online-Shopping, Kreditkarte, bam. Und morgen kommt es bei mir an. Und wir haben gar nicht, also wir regulieren uns da ja kaum noch und haben, unterbrechen ja diese Impulse kaum noch durch bewusste Reflexion, durch mal durchatmen, indem man vielleicht eben in den Laden erstmal gehen muss und so natürliche Schritte gehen muss, bis man dann das Produkt kaufen kann. Und das sollte man sich einfach auch bewusst machen. Und dass diese Möglichkeiten, die man eben hat, Dinge so schnell zu bekommen, zu jeder Zeit, an fast jedem Ort, ist einfach, trägt auch dazu bei, dass unser gesamtes Lebenstempo immer schneller und immer mehr so ist und so geprägt ist. Und ich, das macht sich zum Beispiel, das wirkt sich, finde ich, auch negativ und unnatürlich aus in der Begleitung von Kindern. Und ein bestes, gutes Tagesbeispiel ist zum Beispiel morgens. Morgens ist ja die Situation meistens, man steht eben auf und dann bringt man die Kinder ab einem gewissen Alter zum Kindergarten. Und eigentlich ist das eine total unnatürliche Handlung nach der Nacht, wo die Kids quasi nicht Nähe hatten, beziehungsweise, also bei uns haben die Kids natürlich Nacht rein physisch gesehen Nähe, weil die bei uns mit im Bett schlafen, aber sie empfinden das halt nicht so krass als Nähe, wie wenn man halt im wachen Zustand kuschelt oder zusammen ein Buch liest. Also diese Verbindung ist einfach nachts nicht in der Intensität da. Und dann sind sozusagen dieses Bedürfnis nach Verbindung, was die Kids ja immer wieder haben und was je nach Alter halt mehr oder weniger und auch je nach Tagesform mehr oder weniger, es ist wie so ein Akku, glaube ich, bei den Kids, der dann immer aufgeladen werden muss, dieser Verbindungsakku. Und der ist halt morgens eigentlich quasi leer, ja, weil einfach keine bewusste Verbindungssituation die Nacht über stattgefunden hat. Aber man soll sich dann eigentlich direkt, man soll direkt schnell machen, schnell aufstehen, schnell fertig machen, schnell frühstücken, schnell Zähne putzen und dann schnell aus dem Haus und sich dann direkt wieder von seinem schönen Zuhause, was man ja gar nicht noch nicht lange dann zu dem Zeitpunkt irgendwie, wo man nicht lange spielen konnte oder sich in seinen eigenen vier Wänden irgendwie aufhalten konnte, dann wieder das Haus zu verlassen und sich auch direkt von den Eltern, also von den Verbindungspersonen Nummer eins verabschieden. Und ich muss sagen, das fühlt sich manchmal auch einfach falsch an. Und natürlich muss das sein. Es ist einfach so, unser Leben ist so strukturiert. Aber man merkt halt gerade an dieser Situation, und ich glaube, dass die meisten Eltern eine Idee davon haben, dass das so eine mit so der stressigsten Situation am Tag sein kann. Und die bekommen einfach dieses krasse Tempo, was wir halt in unserem Leben haben, dadurch natürlich mit, die Kids. Einerseits müssen sie es, weil sie müssen da ja auch irgendwie reinwachsen und später dieses Tempo selber mitleben können. Aber andererseits finde ich, ja, macht das irgendwie so ein Funktionieren notwendig, wo eigentlich ja Kindheit und ja, im Moment leben natürlich eigentlich im Vordergrund sein sollte und nicht dieses ständige Anpassen an irgendein Tempo, was überhaupt nicht das Tempo der Kids ist und auch überhaupt kein menschliches Tempo ist. Und ich sage jetzt das nicht nur, damit wir irgendwie uns nur den Kids oder alles nach den Kids ausrichten müssen, sondern es tut uns ja im Prinzip overall selbst nicht gut. Und damit natürlich auch am allerwenigsten irgendwie den Kindern. Und die Kinder bekommen natürlich auch alles andere mit, was ich gerade gesagt habe. Sei das Medienkonsum am Telefon. Natürlich sehen die, dass wir am Telefon Dinge machen. Die wissen, die können das aber auch nicht unterscheiden. Macht Mama da jetzt gerade was Sinnvolles am Telefon? Also was heißt was Sinnvolles? Aber also ich würde mal das so definieren, dass ein Telefon sinnvoll genutzt wird, wenn es als Werkzeug genutzt ist, um gewisse Dinge zu erledigen. Sei das halt eine wichtige Kommunikation, sei das irgendwie eine Einkaufsliste oder irgendeine Organisation von irgendwas. Natürlich ist es was anderes, als wenn man jetzt darüber Medien konsumiert. Das würde ich sagen, ist jetzt nicht der Werkzeugaspekt eines Telefons. Kann natürlich auch Sinn machen zu gewissen Grad, aber die Kinder können das ja eh nicht unterscheiden, wenn ich aufs Telefon gucke, was ich da gerade mache und ob das Sinn macht oder nicht. Und die spüren das dann meistens natürlich auch, wenn ich irgendwie durch Dinge, die auf dem Telefon passieren, sowas wie E-Mails, irgendwie Arbeits-E-Mails oder so, dann natürlich auch irgendwie wieder aus dem Konzept komme. Und ja, also das kennt wahrscheinlich auch fast jeder, der kleine Kinder hat oder generell kennt das, glaube ich. Also das, da braucht man ja gar keine Kinder. Vielleicht kennen das auch einfach Menschen, die in Beziehungen sind und die sich vorstellen können, jetzt hier nebenbei lesen sie auf einmal irgendwie eine reinkommende E-Mail von der Arbeit oder irgendwas, ist dann wieder nicht so gelaufen, wie man sich's vorstellt. Und das natürlich macht das was mit der Laune, natürlich macht das ganz krass was mit der eigenen Aufmerksamkeit, weil die ist einfach dann komplett wieder bei diesem Thema, bei diesem Arbeitsthema und gar nicht in der zwischenmenschlichen Beziehung, die vielleicht mit den Personen, mit denen man sich gerade umgibt, eigentlich gerade stattfindet. Und was ich auch sehr bedenklich finde, ist, dass bei Kindersendungen, also bei Kindervideos, das ist so krass, wie da geschnitten wird, wie viele X Bewegungen, Kommentare, Handlungen irgendwie innerhalb von von ganz kurzen Sekunden, also ganz wenigen Sekunden irgendwie stattfinden. Das ist auch alleine das ist total unmenschlich und eine krasse Überforderung für jeden, der das guckt. Nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene und aber natürlich damit erst recht für Kinder. Und ich habe mir irgendwie sagen lassen, dass das, weil ich habe mich immer gefragt, wer macht denn solche Sendungen für Kinder? Warum macht man sowas? Weil es ist ja ganz offensichtlich ungesund für die Kinder. Man merkt das auch, dass die Kinder danach richtig schlecht drauf sind, weil die wollen weiter gucken, weil die haben die ganzen Informationen noch nicht verarbeitet. Also das ist so dieses Tempo, was da in diesen Sendungen an den Tag gelegt wird, ist kompletter Nonsens. Also warum macht man sowas? Und ich habe mir sagen lassen, das ist gemacht, damit die Kinder danach süchtig werden. Und das ist so unfassbar krank. Also warum? Ich meine, warum kann man nicht einfach irgendwie nur so Sandmann-mäßiges machen oder irgendwie es fährt jemand mit dem Zug, das wird doch für die Kinder auch reichen oder irgendeine Geschichte, eine sinnvolle Geschichte, wo die Kinder gewisse Themen drin haben. Oder man sagt einfach, man killt jetzt, sag ich mal, in der Begleitung von Kindern einfach das Thema Video gucken, einfach insgesamt. Also wir versuchen da sehr strikt und streng, was das angeht, zu sein. Unter anderem eben aus dem Grund, dass unsere Kinder danach auch, also einfach auch aus dem pragmatischen Grund, dass man sich eigentlich als Eltern, also wir zumindest empfinden das jetzt aktuell mit unseren Kids so, dass es quasi nie ein Benefit hat, wenn die Kinder was gucken, weil sie danach immer so schlecht drauf sind. Selbst wenn man dann irgendwie sagt, die gucken jetzt was und in der Zeit schaffe ich dies oder jenes, dann habe ich hinterher halt nochmal doppelt so viel Aufwand, die Kinder wieder zu beruhigen. Das heißt, irgendwie ist so meine Entspannung oder dass ich irgendwas in Ruhe schaffe, das ist dann eh meistens wieder dadurch, dass ich danach so einen Riesenstress habe, komplett hinfällig und also die Gesamtrechnung geht sowieso nicht auf, rein aus diesem pragmatischen Grund macht es schon keinen Sinn, für unsere Kids Video zu gucken, aber auch darüber hinaus ist es natürlich mit absoluter Vorsicht zu genießen, Medienkonsum bei Kindern generell, bei allen Arten von Menschen, aber natürlich ganz, ganz stark und insbesondere bei Menschen, wo sich das Gehirn gerade in der Entwicklung befindet. Und das ist bei Kleinkindern natürlich besonders extrem. Und deswegen, möchte ich nur sagen, dass es, also ich finde, dass sowas eigentlich fast, muss man ehrlich schon sagen, verboten gehört, solche Sendungen zu machen, überhaupt zu produzieren und auszustrahlen. Also ich finde das total bedenklich. Ich verstehe es nicht. Aber das mal dazu gesagt. Ist halt alles wieder Marketing und Geldmacherei und dahinter. Gut, aber eben zu Lasten von unserer Gesundheit und von der Gesundheit, vor allem der mentalen Gesundheit unserer Kinder. Das finde ich echt bedenklich. Was ich als nächsten Punkt ansprechen möchte, sind Erwartungen von draußen, von der Gesellschaft. Was sind auch meine Erwartungen an mich? Was sind Erwartungen, gerade in der Rolle als Mutter, wird man nicht nur als in der Rolle, auch in anderen Rollen, als Arbeitnehmerin, als Selbstständige, als Frau, als Mann, als was auch immer. Es gibt ja immer, man ist ja immer in einer Rolle, wo irgendwie von außen Erwartungen an einen herangetragen werden. Und also ich habe es eben erlebt, dass es natürlich nochmal besonders anders ist, seitdem ich Mutter bin. Ich muss aber sagen, dass wahrscheinlich auch so meine eigenen Erwartungen an mich da nochmal eine ganz andere Dimension bekommen haben. Und ich das einfach schwierig finde. Also man lebt eh schon in dieser Welt, wo alles schneller, mehr und besser und hier und da. Und dann soll man da noch irgendwie mitkommen, soll alle Informationen möglichst verarbeiten und nicht nur verarbeiten, sondern die dann auch umsetzen, für sich leben und so weiter. Und dann noch irgendwelche Rollen, Erwartungen als Mutter oder also was zum Beispiel die gesunde Ernährung der Kinder, Bewegung an der frischen Luft, eben alle möglichen Dinge, wie man mit seinen Kindern umgeht, was man ihnen bietet, damit umzugehen, das ist einfach too much. Vor allem, wir sind jetzt gerade auch in so einer Generation als Mütter, wo wir super viele Muster aus der Vergangenheit aufbrechen und, sag ich mal so, Traumata von Generationen durch einen bindungsorientierten Erziehungsstil und dadurch, dass wir das überhaupt mal, dass wir in der Lage sind, einfach diesen Luxus haben, mal wirklich reflektieren zu können, wie möchten wir unsere Kinder begleiten, dann eben an diese Punkte kommen, wo wir merken, oh Mann, das sind alles Dinge, wie ich mit meinem Kind rede, was ich dem sage, was ich selber denke, das kommt von vielen, vielen Generationen vor mir. Und ich bin jetzt quasi in der Position, dass ich das quasi mal bewusst sehe, was das ist, dass ich bewusst mir mache, dass dies oder jenes vielleicht nicht das Beste, das optimale Begleiten für das Kind ist. Und ich dann aber sozusagen mich in der Position fühle, das aufzuarbeiten, das anders zu machen und so weiter. Und natürlich ist es gerade, wenn man sich mal was bewusst macht, was irgendwie vielleicht was Traumatisches ist, was man in seiner eigenen Kindheit erlebt hat, was aber auch die eigenen Eltern erlebt haben, was die eigenen Großeltern, also das alles. Und das soll ich jetzt auch noch als Mutter am besten hier aufarbeiten. Und irgendwie, also ich meine, ich bin ja keine, es ist so ein bisschen so, als würde man irgendwie so ein Superhero sein müssen. Und ja, das funktioniert einfach nicht. Aber es wird so suggeriert und zumindest habe ich irgendwie den Eindruck und ich komme auch sehr schnell selber in diese Erwartung rein, weil klar, wenn ich auf einmal in der Lage bin zu reflektieren und mir verschiedene Erziehungsstile anzuschauen, und wirklich zu wissen oder zu meinen, was heißt zu wissen? Ich meine zu wissen, dass dies oder jenes wahrscheinlich der bessere Umgang mit meinem Kind ist als etwas anderes, dann sollte ich das natürlich auch anwenden oder möchte ich das natürlich auch anwenden. Aber wie geht die Anwendung? Das habe ich nie gelernt. Das haben meine Eltern nie gelernt. Das haben ihre Eltern nie gelernt und so weiter und so fort. Und wie kann ich aus diesen Mustern raus? Das jetzt noch on the go zu machen, während ich eh den Alltag als Mama, als Erwerbstätige und so weiter wuppen muss, das ist schon irgendwie so, fühlt sich an wie ständig gegen so einen Riesensturm anlaufen zu müssen. Also so absoluten Gegenwind. Und ja, das kann es irgendwie auch nicht sein. Also es macht mir auch ein bisschen zu schaffen, sagen wir es mal so. Ich will das auch gar nicht sagen, dass ich jetzt darüber meckere oder so. Ich will es einfach nur mal bewusst machen, was von allen Seiten, womit wir gerade zu tun haben, mit dieser Schnelligkeit, mit diesem Informationsflut, mit diesem Überkonsum, mit diesem Tempo, mit den Erwartungen, ständige Erreichbarkeit. Auch in der Arbeitswelt gibt es ja diese ständige Erreichbarkeit. Das hat ja angefangen, als es E-Mails kam. Das kommt an mir jetzt schon sehr lange her, weil E-Mails ja jetzt schon wieder nicht mehr modern sind. Jetzt sind ja auch in der Arbeitswelt diese ganzen Messenger-Dienste wieder noch mehr vorherrschend. Und ja, dieses ständige Erreichbarsein und ständig das damit dann auch immer mit einem Teil seiner Aufmerksamkeit bei verschiedensten Themen zu sein, das ist irgendwie auch nicht zuträglich. Und ich möchte dazu mal eine Anekdote erzählen, die ich super, super cool, also die ich mir auch immer wieder gerne vor Augen führe, weil ich möchte nämlich einmal auch anzweifeln, ob das wirklich Sinn macht. Also muss das denn sein, dass man ständig erreichbar ist oder innerhalb eines Zeitfensters des Tages meinetwegen? in diesem Zeitfenster vielleicht, also während der klassischen Arbeitszeiten, muss man in dieser Zeit auch ständig erreichbar und ständig sofort am Antworten sein und so weiter. Und dazu will ich nämlich erzählen, dass ich das mal selber ganz anders gemacht habe. Ich habe, das ist jetzt sicherlich, 10 Jahre ist es jetzt nicht her. Es ist wahrscheinlich eher 6, 7 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Ich habe da nämlich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, habe das Buch Die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss, glaube ich, heißt, ich bin mir gar nicht so sicher, wie dem auch sei. In diesem Buch gab es einen Ratschlag. Und zwar, also es geht eigentlich darum, in diesem Buch sehr viel Effizienz in sein Leben zu bringen, auch vor allem in sein Arbeitsleben. Und um das zu machen, wurde gesagt, also zum Beispiel E-Mails zu beantworten, macht eigentlich Sinn, immer so am Stück zu machen. Also nicht immer sozusagen ständig das E-Mail-Programm aufzuhaben und wenn eins reinkommt und so aufbloppt auf dem Bildschirm, dann direkt mit der Aufmerksamkeit von dem, was man gerade so macht. Vielleicht macht man gerade voll die konzeptionelle Arbeit, ist da voll in einem Thema drin und dann blopp, kommt diese E-Mail und man ist auf einmal ganz woanders, ist raus aus seinem Fokus und antwortet dann vielleicht auf diese E-Mail. Und das ist halt insgesamt ineffizient so zu arbeiten, denn es wäre viel effizienter, seine Aufmerksamkeit in gewissen Blöcken eben voll auf diese konzeptionellen Dinge oder auf andere Dinge zu stellen und dann einen Block zu haben am Tag oder 2 Blöcke am Tag, so war dann so ein Vorschlag. Also ich meine, der Autor da, der hat das, glaube ich, nur einmal die Woche gemacht, aber er hatte das dann eben so, glaube ich, vorgeschlagen, dass man das, wenn man das einführen möchte, dann könnte man ja mit 2-mal am Tag machen und dann hat man so eine automatische E-Mail-Antwort, habe ich dann verfasst. Ich habe das mit meinem damaligen Chef nämlich, ich erzähle gleich, was ich gemacht habe. Ich fand das cool und wollte das mal ausprobieren. Und ich finde es bis heute so mega toll, dass mein damaliger Chef mir das ermöglicht hat und dass der offen dafür war. Weil ich glaube, der hat sich gedacht, also, womit kommt die denn jetzt schon wieder an? So, weil das wirklich ja überhaupt nicht üblich war. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe eine automatische Antwort, die man eigentlich immer bekommt, wenn eine Person halt irgendwie im Urlaub ist oder so, dann bekommt man ja, man schreibt der Person eine E-Mail und bekommt direkt diese Antwort und liest dann darin, bis wann die Person im Urlaub ist. Und dann weiß man, ah ja, okay, diese E-Mail wird jetzt erstmal die nächste Woche nicht beantwortet. Und ich habe das so ähnlich gemacht. Ich habe einfach in die E-Mail reingeschrieben, checke mein Postfach nur 2-mal am Tag und ich habe auch die Zeiten reingeschrieben. Ich glaube, es war sowas wie 11 Uhr und 16 Uhr. Das heißt, und dann habe ich reingeschrieben, sollte etwas ganz Dringendes sein, gerne anrufen. So. Das heißt also, die Person hat sofort, die hat mir was geschrieben und sofort gewusst, oh, okay, ich höre jetzt die nächsten Stunden nichts von ihr. Und wenn es ganz dringend sein sollte, also die konnte ja auch sehen, um wie viel Uhr ich wieder die E-Mails checken würde, und wenn es ganz dringend ist, anrufe. Ich glaube, es hat mich niemals jemand angerufen, wirklich. Und mein Chef, der das ja mitgemacht hat, obwohl er vielleicht gedacht hat, was will die jetzt schon wieder, hat mir mal so das Feedback gegeben, dass er das voll entspannt fand. Weil er hat mir eine E-Mail geschrieben und vielleicht irgendwie mit einer Aufgabe oder mit einem Feedback auf, ich hatte ihm vielleicht gebeten, ja, hier, gib mir mal Feedback zu dieser Präsentation, was soll ich noch einbauen? Und dann hat er das halt beantwortet. Und er wusste, dass er erstmal ganz entspannt machen kann, weil er hörte nicht sofort von mir was. Und er kann dieser Ball, also er wirft dann quasi den Ball wieder zurück in mein Feld. Und ihm hat das voll viel Entspannung gegeben, zu wissen, dass dieser Ball dann erstmal bei mir liegt und nicht wieder sofort mit irgendeiner Antwort, Rückantwort oder Kommentar wieder zurück zu ihm kommt. Und das fand ich so spannend, weil ich hatte ja eher gedacht, oh weh, er findet das bestimmt doof und weil wir auch viel Kundenkontakt haben. Das habe ich ja auch, also habe ich genauso mit den Kunden gemacht, nicht nur intern. Und aber gerade von ihm dann zu hören, dass es ihn eigentlich eher entspannt hat als Absender und gerade dieses nicht permanent erreichbar zu sein, irgendwie Ruhe reingebracht hat, fand ich mega cool und finde ich ist auch wieder so ein Beispiel, wo man sich wirklich mal wieder fragen kann, ist schneller und immer mehr und immer schnell, immer erreichbar wirklich das Zielführende oder ist das einfach nur etwas, in das wir uns irgendwie verrannt haben, weil es alle so machen, weil es irgendwie en vogue ist oder warum auch immer? Und ja, also ich möchte diese Anekdote auch nochmal nutzen, um zu sagen, so ein bisschen war das ja auch Richtung innere Ruhe, innerer Frieden. Und das ist ja auch, der Podcast hier heißt ja Zufrieden. Also wie können wir in diesem ganzen Wirrwarr, was ich da gerade geschildert habe und was mich ja auch total aus der Ruhe bringt, in eine innere Unruhe bringt, und zwar in eine gewisse permanente innere Unruhe auf verschiedensten Ebenen und meine Aufmerksamkeit immer irgendwie geteilt ist in verschiedenste Themen, in verschiedenste Dinge. Wie kann ich da also irgendwie Ruhe reinbringen, wenn eigentlich ja schon diese Rastlosigkeit, diese Unruhe und dieses nie befriedigt sein von allem, von den Informationen, die wir bekommen, von dem Konsum, diese Rastlosigkeit eigentlich ja schon Teil unserer Identität, so wie wir leben, geworden ist. Wie kann ich also mich dagegen wehren und meine Identität wieder mehr in Richtung innere Ruhe kippen? Und ich sage euch, ihr habt da wirklich kein Patentrezept. Dieser Podcast und alles, was ich hier berichte, ist ein Teil oder sind Tools, Methoden, die mir dabei helfen und mich dabei unterstützen. Und ich kann nur Sachen predigen, die ich, oder nicht nur, sondern ich kann vor allem Sachen predigen, die ich in diesem Podcast oft predige und die, wo ich sage, es fühlt sich einfach gesünder an, ein möglichst analoges Leben, also weniger digitales Leben zu führen. Es fühlt sich gut an, rauszugehen, raus aus den vier Wänden, raus aus drinnen, sondern nach draußen, outdoor. Da habe ich wirklich Glück, dass durch das Leben mit den kleinen Kindern das halt so zum Tagesprogramm alleine schon gehört, rauszukommen, sei es auch nur innerhalb der Stadt. Noch besser ist natürlich, wenn man so richtig ins Grüne kann. Aber auch schon auf dem Spielplatz mit ein paar Bäumen drumherum ist auch schon super, um sich wieder zu erden, um irgendwie so durchzuatmen und so ein paar Informationen sich einfach setzen können in der Zeit, wenn man nicht wieder dauerbeschallen wird. Und natürlich wäre es dann noch besser, das Handy zu Hause zu lassen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mich irgendwie nicht traue. vielleicht eben auch aufgrund einer Handysucht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube auch gerade, weil ich mit den Kids unterwegs bin, will ich immer das Gefühl haben, ich kann irgendwie jemanden erreichen oder irgendwas raussuchen, wenn ich es muss. Aber eigentlich ist das ja auch total krank, weil es sind ja immer viele Menschen hier in der Großstadt um mich rum, die ich in einem Notfall vielleicht bitten könnte, Telefon zu benutzen, irgendwie meinen Mann anzurufen oder vielleicht auch was rauszusuchen. Ich meine, selbst am Spielplatz sind ja andere Eltern, die ich fragen könnte, da. Also es ist eigentlich, ja, gibt eigentlich keinen Grund, dass man nicht mal das Handy zu Hause ist. Vielleicht mache ich das mal, oh Gott, das fühlt sich wirklich so. Aber das ist schon bedenklich, wenn sich das so beängstigend anfühlt, einen einfachen Gegenstand vielleicht nicht direkt die ganze Zeit bei sich zu tragen. Es hat schon krankhafte Züge, muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Natürlich kann man auch Social Media Detox machen, ganz aussteigen. Das habe ich auch alles schon überlegt. Was ich mache, ist, ich stelle mein Handy oft auf schwarz-weiß, sodass der Social-Media-Konsum für mich wirklich komplett uninteressant wird. Also finde ich, dafür ist es für mich eine gute Methode, weil ich auf Smartphone verzichte. Ich habe schon ganz viel darüber nachgedacht. Aber dadurch, dass es für mich schon ein cooles Werkzeug ist für Kommunikation, Planung von Playdates, für Überweisungen, Einkaufslisten, Kalender und auch für Wege, also Navigation, gerade mit dem Radeln, das nutze ich schon sehr oft. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alles würde wegfallen, ich glaube, da würde ich mir schon einen Stein irgendwie in den Weg legen. Wenn ich jetzt umsteigen würde, wieder auf ein konventionelles Handy, wo nur Telefon und SMS geht. Ich habe auch wirklich schon viel darüber nachgedacht und es gibt ja auch gerade eben unter den Minimalisten durchaus einige Menschen, die das machen. Und es macht auch eigentlich total Sinn. Und man ist ja auch früher, hat es ja auch geklappt. Da hat man sich halt die Navigation, hat man sich vorher den Weg angeguckt, da fragt man auch mal Menschen, da hat man einen Kalender mit Papier geführt, den man halt immer mitschleppen musste, aber so what? Einkaufslisten kann man sich auch auf Papier aufschreiben, Überweisungen könnte man jetzt zumindest, also um jetzt nicht wieder zur Bank zu müssen, könnte man ja zumindest dann auf Laptop oder vielleicht hat man dann zu Hause ein Tablet, wo man gerade solche Sachen wie Einkaufslisten und Überweisung oder sowas dann irgendwie organisiert, wo das dann wirklich so wie einfach wie ein Werkzeug zum Arbeiten dann genutzt wird. Aber ja, die Playdates, wenn ich jetzt den Leuten sage, ihr müsst mich anrufen, um Playdates zu machen, ich glaube, dann haben wir keine Chance mehr. Aber vielleicht ist das auch nur eine Ausrede. Denn ja, das ist schon ein tolles Werkzeug, auch um Beziehungen irgendwie zu pflegen. Aber Beziehungspflege geht auch auf anderem Wege. Und ich glaube, Beziehungspflege an sich ist etwas, was einfach etwas ist, wo wir uns alle wieder viel besser und mehr darauf konzentrieren können und was uns wirklich extrem schwer gefällt mittlerweile. Also man muss ja nur im Restaurant sich umschauen oder im Café, wie viele Menschen sitzen da zusammen am Tisch und gucken auf ihre Bildschirme. Und ich will da nicht alle anprangern, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass mein Mann und ich das manchmal genauso machen, einfach aus dem Grund, dass wir dann jetzt gerade mal ein Glück haben, dass irgendwer auf die Kids guckt und wir nicht beide arbeiten, Erwerbsarbeiten müssen, aber zusammen irgendwas organisieren möchten, sei das jetzt irgendwie Urlaub oder sonst was. Und dann gehen wir natürlich auch mal trotzdem mal nett ins Café, weil wir da relativ selten hinkommen und arbeiten das dann quasi in Anführungszeichen jeder für sich am Telefon und tauschen uns dann aus, wer was gefunden hat und so weiter. Also auch wir sitzen vielleicht mal zusammen mit den Telefonen im Café, was aber nicht, also längst nicht heißt, dass das bei uns immer so ist, ganz im Gegenteil, das ist eher die Ausnahme. Aber ist es bei allen die Ausnahme oder sind nur Menschen im Café, die sonst, weil sie vielleicht Kinder haben oder einen sehr anspruchsvollen Erwerbsjob oder nie dazu kommen, zusammen irgendwas am Telefon abzuarbeiten? I don't know, I doubt it. Beziehungspflege geht auch anders. Beziehungspflege geht über kleine Aufmerksamkeiten, über Dinge, die mit diesem schneller, mehr und weiter und höher eigentlich nichts zu tun haben. Sondern im Gegenteil das und der ganze Medienkonsum eher der Beziehungspflege schadet und eher unsere Beziehungen kaputt macht. Das muss man mal ganz klar sagen, weil es uns einfach wie so Ersatz für das, was wir eigentlich in Beziehungen haben, viel stärker bekommen, irgendwie von uns genutzt wird. Also als Substitut. Also ich möchte einfach nur zur permanenten Reflexion rund um all diese Themen, die ich heute angesprochen habe, ermuntern. Ich möchte, wie gesagt, nichts anprangern hier, weil es ist zum Teil einfach, wie es ist. Es gibt immer eine gute Seite an all diesen Punkten, die ich genannt habe. Also jedes Ding hat wie eine Medaille zwei Seiten. Es gibt halt auch immer diese Schattenseite und wir sollten halt gucken, ganz bewusst uns vielleicht für die eine oder andere oder Teile von der guten und Teile von der schlechten Seite auch entscheiden, statt dem irgendwie ausschließlich unbewusst irgendwie ausgesetzt zu sein. Und dazu wollte ich die Folge machen. Und falls du dich manchmal genauso überfordert fühlst, wie ich es tue, dann möchte ich dir sagen, bist du nicht allein damit. In diesem Sinne, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Abo des Podcasts, über viele Sterne, einen Daumen nach oben, ein paar nette Worte. Wenn du die Folge empfehlst, zum Beispiel bei Freunden, bei deiner Familie, bei Kollegen, gerne auch über Social Media. Da wären wir wieder bei dem Thema. Und wenn du sagst, du hättest jetzt Lust, weiterzuhören direkt, dann empfehle ich dir Folge 23 zum Thema Slow Living und Evolutionsphilosophie. Da geht es auch um einige der heutigen Themen und nochmal, aber auch mit nochmal ein paar ganz andere Schwerpunkte. Also das könnte eine spannende Folge für dich sein, wenn dir die Folge heute gefallen hat. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Alles Gute.